Ja, hallo, mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und ich freue mich auch, euch alle zu sehen. Habe auch welche gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und das freut mich unheimlich, euch zu sehen. Ich möchte uns die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 1, 26 bis 38 vorlesen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich noch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich bete mit uns. Herr Vater, ich danke dir, dass wir jetzt eine kurze Zeit auf dein Wort hören dürfen. Wir haben dir schon Lobpreis gebracht, wir haben dich angebetet, Herr, und wenn wir jetzt ein bisschen noch zur Ruhe kommen und auf dein Wort hören, was dieser Vers oder was diese Worte quasi jetzt heute mit uns zu tun haben, bitte ich dich einfach, dass du uns das aufschließt. Ganz persönlich, du weißt, wie jeder hier ist, in welcher persönlichen Verfassung er ist, ob er freudig oder nicht freudig hier ist oder mit voller Erwartung. Und ich bitte dich einfach, dass du uns so begegnest, wie wir es gerade brauchen. Ich weiß, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns begegnen wirst. Und so danke ich dir schon mal dafür und ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Ich war die letzten Tage so ein bisschen unterwegs einkaufen. Ihr auch, ne? Wer war Freitag einkaufen? Okay, wer war Freitag und Samstag einkaufen? Ja. Und wenn es gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute auch noch einkaufen gegangen. Ja? Weil das lange Wochenende, man hat ja doch Angst, man verhungert, ne? Auf jeden Fall war ich viel unterwegs, war Freitag einkaufen und dann, wenn man durch die Geschäfte geht und an der Kasse bezahlt, spätestens dann wird ein frohe Weihnachten gewünscht. Oder ich habe die Reifen wechseln lassen von meinem Auto und dann hat der nette, freundliche Mensch von ATU mir auch frohe Weihnachten gewünscht. Und dann musste ich nochmal zu VW, hat er mir auch frohe Weihnachten gewünscht und dann wieder zurück zu ATU, da gab es dann auch mal frohe Weihnachten. Auf jeden Fall kam mir dann so der Gedanke, wenn die Leute mir frohe Weihnachten wünschen, welche Bedeutung hat Weihnachten für den Mann bei ATU oder diesen Burnout-gefährdeten Meister bei VW? Oh, ja, echt, da müssen wir echt nachher für beten für den, der war echt fertig. Ja, Samstagvormittag, da kamen als Leute, ich weiß nicht, ob das am VW liegt oder einfach an den Tag, oder die Frau in der Kasse. Da frage ich mich, welche Bedeutung, was denken die Leute über Weihnachten, was denken die Leute über Heiligabend, was für eine Bedeutung hat das in ihrem Leben? Ich weiß nicht, ob die Frau in der Kasse den Herrn Jesus lieb hatte oder nicht, oder der Mensch von ATU eher nicht. Ja, nee, wir hatten drüber geredet gehabt hier. Der hat gesagt, der kann damit nichts anfangen, findet das aber generell gut. Ja? Aber die Frage ist, die wir uns ja auch persönlich stellen müssen, ist, welche Bedeutung hat Weihnachten für uns? Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich ganz persönlich? Ist Weihnachten ein kommerzielles Fest für Amazon und den Einzelhandel? Ist Weihnachten vielleicht das Fest der Liebe? Denn ohne Liebe ist Weihnachten ja nur ein Fest, so Edeka. Oder ist Weihnachten das Fest der Familie? Ne, also wer ist hier Familienangehöriger und zum ersten Mal hier? Keiner? Wart ihr alle schon mal da? Du bist zum ersten Mal. Nee, du bist doch schon. Du gehörst doch zur Familie. Ja. Aber ich glaube, es sind hier viele Familienangehörige da, die sonst nicht hier hinkommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Aber ist Weihnachten, hat die Bedeutung von Weihnachten, dass es das Fest der Familie ist, wo man sich wieder mit der Familie trifft? wo man endlich mal einmal im Jahr seine ganze Aufmerksamkeit der Familie gibt, die man sonst ja nicht der Familie so gibt. Ich glaube, Weihnachten hat inzwischen ganz viele unterschiedliche Bedeutungen und ich glaube auch, dass es die verschiedenen Bedeutungen auch ihre Berechtigung nebeneinander haben. Aber wenn wir uns mal die wichtigste Bedeutung von Weihnachten anschauen oder wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir die wichtigste Bedeutung aus den Augen verlieren, dann wird Weihnachten meiner Meinung nach vollkommen entleert und bedeutungslos. Dann ist Weihnachten wirklich nur ein Fest, wie es Edeka sagt, aber auch nur ein Fest. Die Bedeutung von Weihnachten hat einen historischen Startpunkt, das haben wir vorhin schon ausgiebig gehört, und zwar vor ungefähr 2017 Jahren in einem kleinen, unbedeuteten Dorf namens Nazareth. Nazareth war nicht das Ende der Welt, aber man konnte es von da aus sehen. Da war wirklich echt nichts los, da wollt ihr nicht wohnen. Heute wohnen da über 100.000 Leute und da stehen ganz viele Kirchen, aber damals, Nazareth vor 2000 Jahren, das waren, also wenn es hochkommt, wird geschätzt, waren das 150 Leute, die da gelebt haben. Also war wirklich nicht toll. Und in Nazareth lebten ja Juden und Flüchtlinge und Ausländer und Migranten und alles Mögliche, war bunt gemischt. Und die Leute dachten ja, aus Nazareth kommt auch nichts Gutes, fast am Ende der Welt. Und Nazareth wird als allererstes erwähnt in der Bibel. Vorher kommt es auch nirgendwo vor. Keine Zeitung hat Nazareth jemals erwähnt, in keinen Geschichtsbüchern wird es erwähnt, erst in der Bibel kommt es vor. Aber mit diesem kleinen unbedeutenden Dorf beginnt quasi die Bedeutung von Weihnachten. Und zwar mit diesem Satz aus Lukas 1, 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Die Bedeutung von Weihnachten fängt quasi damit an, Gott sandte seinen Engel. Subjekt, Prädikat, Objekt. Gott sandte seinen Engel. Die Bedeutung von Weihnachten fängt hier mit Gott an. Ohne Gott ist Weihnachten wirklich nur ein Fest, selbst wenn sich alle lieb haben. Ohne Gott geht die wahre Bedeutung von Weihnachten verloren. Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer alles Lebens, wird selbst Mensch. Also ist Weihnachten etwas, was Gott selbst initiiert hat, was Gott selbst gestartet hat. Gott hat selbst Weihnachten, das Fest, Weihnachtsfest quasi gegründet. Es ist quasi Gottesfest, sein Fest. Und die Bedeutung von Weihnachten ist, dass Weihnachten uns etwas aufzeigt, nämlich wie Gott zu uns und wie wir mit Gott in Beziehung stehen. Also, wie Gott zu uns und wie wir mit Gott in Beziehung stehen. Gott macht sich selbst auf, wird Mensch, um die Menschen zu retten, die nichts von Gott wissen wollten, die sich gegen Gott gewehrt haben, die keine Lust auf Gott haben. Und das ist diese Beziehung, in der Gott quasi zu uns steht. Da gibt es einen Gott, der Schöpfer, der nicht von den Menschen angebetet wird, von denen die Menschen nichts wissen wollen. Und dieser Gott macht sich auf zu den Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, um bei ihnen zu sein, um sie auch noch zu retten. Das ist schon der Hammer. In 1. Timotheus 1, Vers 15 wird es sehr schön beschrieben. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Es ist nicht sehr charmant, zu Weihnachten allen zu sagen, ja, ihr seid Sünder und ich auch. Wir sind alle Sünder, wir sind alle erlösungsbedürftig, wir alle sündigen und laden Schuld auf uns und wir alle brauchen ja den Retter, wir alle brauchen Erlösung und Befreiung. Wir alle brauchen Jesus Christus als Retter. Und Gott kommt in diese Welt, um uns zu retten. Und das auf eine Art und Weise, und das ist so schön und so außergewöhnlich, und Gott kommt auf eine Art und Weise zu uns, die unseren Verstand quasi ziemlich weit herausfordert und auch unseren Intellekt auch ein bisschen versucht oder ein bisschen überfordert. Gott wählt sich nämlich eine junge Frau, die noch Jungfrau ist und lässt sie schwanger werden ohne biologischen Vater. Und das als Zeichen für die göttliche Herkunft des Kindes. Wie viele Kinder sind ohne biologischen Vater auf diese Welt gekommen? Nur eins. Also kategorial wird hier zwischen den normalen Kindern und Gottes Sohn unterschieden durch diese Jungfrauengeburt. Gott wählt diesen Weg, um ein Zeichen zu setzen. Und Maria wundert sich auch und fragt sich auch, ja, wie kann das denn funktionieren? Ich habe ja auch im Biologieunterricht aufgepasst, ja, und fragt sich auch, wie es möglich sein, dass sie schwanger wird, ohne dass sie verheiratet ist. Das war damals noch so. Wenn du nicht verheiratet bist, du wirst auch nicht schwanger. Heute ist es ja anders, oft. Damals aber auch, ja. Auf Deutsch, Maria hatte keine schlechte Beziehung zu ihrem Mann. Und der Engel erklärt ihr dann, dass der Heilige Geist das Kind im Bauch schaffen wird. Also Gott schafft was Neues. Gott kreiert was. Und der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann es schaffen. Wenn du einen Satz von heute hier mitnimmst, aus diesem Raum, mit nach Hause, wo du hingehst, ist dieser Satz, denn für Gott ist nichts unmöglich. Allein dieser Satz ist schon für uns eine Herausforderung. Für Gott ist nichts unmöglich. Aber diese Aussage kann dein Leben verändern. Diese Aussage kann dein Leben verändern, die kann dein Leben auf den Kopf stellen. Für dich sind viele Sachen unmöglich. Vielleicht steckst du gerade in einer Lebenskrise oder in der beruflichen Krise oder vielleicht bist du auch ein Krisenmensch, hast immer nur Krisen. Ja? Vielleicht hast du auch keine Krisen, aber vielleicht bist du in einer Situation, wo du denkst, ja, das und das müsste passieren, aber das ist einfach unmöglich. Und das ist auch so. Bei uns Menschen sind viele Sachen unmöglich. Wir stoßen sehr schnell an unsere Grenzen. Wir kommen vielen Sachen nicht weiter. Und wenn wir auf dieser menschlichen Sache Ebene stehen bleiben, dann passiert auch nichts, dann kommen wir auch nicht weiter. Und deswegen sollen wir uns an Gott wenden, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich fordere euch mal heraus, probiert es doch einfach mal aus. Wendet euch ja mit euren Dingen, mit den Sachen, die euch beschäftigen, an Gott. Mit dem Glauben und mit der Hoffnung, dass bei Gott nichts unmöglich ist und dass Gott ja einfach dein Leben verändern kann. Radikal. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und dieser Vers soll uns einfach Mut machen, uns in jeder Lebenssituation an Gott zu wenden. Wie schön ist das? Bei Gott ist nichts unmöglich. Aber dieser Vers geht weiter. In Lukas 1, 32 lesen wir noch etwas über diesen Jesus, über die Bedeutung von Weihnachten. Nämlich, dass Jesus nicht nur der Retter ist, der die Menschen rettet, der das Unmögliche möglich macht. Jesus ist aber auch König. Wer von euch hat sich schon immer einen König gewünscht? Ne, Queen vielleicht? Ne? Ich habe heute mit meiner Tochter darüber diskutiert. Ihr meint, es wäre voll doof, einen König zu haben, weil da müsste man ja das tun, was er sagt. Ne? Das ist so irgendwie wie zu Hause mit dem Papa wahrscheinlich. König Papa. Aber hier mit Jesus ist es richtig schön. Jesus gibt es nur als Herrn und Retter. Jesus gibt es nicht nur als Retter, der uns rettet, sondern Jesus gibt es immer nur als Herrn, als König und als Retter. Und so lesen wir in Lukas 1, 32, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten, das ist ein Titel für Gott, genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Gott gibt Jesus auch noch den Thron über alle Menschen und besonders über sein Volk und sagt, er bekommt das Regierungsmandat und das für immer. Was meinst du, wie viel Geld wir sparen, wenn das hier auch so wäre bei uns in Deutschland, ja? Ich sag mal, das Konzept der Monarchie ist ja nicht sehr beliebt. Wir lieben ja eher die Demokratie. Und das hat auch seinen guten Grund, dass wir die Demokratie lieben, weil da kann ja jeder mitbestimmen, wenn er möchte. Aber das Problem ist ja auch bei der Demokratie, wir trauen ja unseren Politikern eigentlich auch nicht. Da ist immer das Urvertrauen zum Politiker fehlt sehr häufig. Und das auch zu Recht, ja, wie wir das ja auch so erleben. C.S. Lewis hat mal was dazu geschrieben. Der wahre Grund für Demokratie ist die Menschheit. Sie ist gefallen dass man keinem Menschen unkontrolliert Macht über seine Mitmenschen anvertrauen kann. Also man kann dem Menschen keine Macht anvertrauen, wenn darüber keine Autorität steht. Wir sehen in der Geschichte, wenn immer irgendwelche Politiker oder irgendwelche Könige oder Diktatoren absolute Macht hatten und mussten keine Rechenschaft dafür abgeben, die sind fast alle Amok gelaufen. Die haben alle, sind alle durchgedreht. Und wir in unserer Geschichte kennen das ja auch. Aristoteles sagt, dass manche Menschen nur zu Sklaven taugen, so schreibt C.S. Lewis. Ich widerspreche ihm nicht, aber ich lehne Sklaverei ab, weil ich keinen Menschen sehe, der geeignet wäre, ein Herr über die Sklaven zu sein. Der einzige Grund, warum wir Demokratie so toll finden, ist, dass Menschen sich gegenseitig Rechenschaft abgeben müssen. Und selbst da klappt das auch nicht, weil wir in der gefallenen Welt leben. Was wäre, wenn es aber einen König gäbe, der unendlich weise, liebevoll, barmherzig, großzügig, dienend und voller Liebe wäre? Der sehr hingebungsvoll für seine Untertanen da wäre. Da gibt es viele Märchen, die da auch drüber berichten, die sich sowas wünschen. Dann sagt C.S. Lewis, wenn das so wäre, dann wäre es die beste Regierungsform. Und genau das macht Gott mit Jesus. Gott gibt Jesus die Welt als sein Königreich, das Königreich der Himmel, wie es die Bibel nennt, und das für immer. Er setzt König Jesus ein und setzt ihn über alle Könige und über alle Herrscher. Und das Besondere hier ist an Jesus, schon wie er seinen Dienst antritt als König Jesus, er kommt arm zur Erde. Er kommt in so ein kleines, komisches Dorf namens Nazareth mit maximal 150 Einwohnern. Ja, zieht er hin mit seinen Eltern. Seine Eltern leben wahrscheinlich von Hartz IV, haben auch nicht viel Geld. Und er wächst in erbärmlichen oder in ziemlich ärmlichen Verhältnissen auf. Er kommt nicht zu reichen Eltern. Er kommt nicht in eine Vorzeigefamilie, er wird nicht in Manderbach geboren. Oder, wer ist Manderbach hier? Ist so schon eine gute Gegend, oder? Nee? Ja, keine Ahnung, ich komme ja nicht von hier. Ja. Aber da oben habe ich schöne Häuser gesehen, Manderbach, ja? So, da kommt nicht nach Manderbach, der Jesus, ja? Oder hier nach Frankfurt in irgendwie eine Schickeria oder irgendwo hin, sondern er wächst wirklich in ärmlichen Verhältnissen auf. Und Jesus kommt nicht in diese Welt, um zu herrschen oder zu beherrschen und zu unterdrücken, sondern Jesus kommt in dieser Welt, um zu dienen. Schaut euch doch mal an, was ist denn das für ein König? Er stellt doch die Dinge auf den Kopf. Wenn man das sich so anguckt und wie das Königreich Gottes tickt, dann könnte ich auch damit leben. Und selbst meine Tochter, denke ich mal. Lukas 22, Vers 26 sagt Jesus: Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf der Stufe stellen mit den Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, also Könige und Leiter und Chefs und was weiß ich, soll sein wie der, der dient. Also eine dienende Leiterschaft. Jesus ist dieser unendlich gute, weise, liebevolle, barmherzige, dienende König. Er ist keiner, der einfach sagt, hey, du musst das machen, das so und so und so und so. Sondern Jesus kommt und dient uns und begegnet uns liebevoll und barmherzig. Und Jesus ist ganz anders. Jesus ist der Heilige. Er ist so ganz anders wie die anderen Königen. Ihm muss keiner dienen, er dient. Er braucht nicht bedient zu werden. Er braucht es auch nicht für sein Ego. Er dient uns. Jesus ist der Sohn Gottes. Ihm steht die ganze göttliche Macht als König zur Seite, zur Verfügung. Und es gibt nie jemanden auf dieser Welt oder sonst irgendwo, der Jesus in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein könnte. Wir sehen in der Geschichte, wie häufig Königreiche gestürzt wurden, Könige abgesetzt wurden, was da für einen Blödsinn gab. Aber bei Jesus wird das nicht passieren. Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, sitzt er da bombenfest, da wackelt nichts. Und das ist besonders für seine Untertanen wichtig, für die, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören. Jesus regiert für immer. Da kommt keiner nach Jesus. Der ist am Ende der Nahrungskette, dieser König Jesus. Es wird keinen Regierungswechsel geben, keine große oder kleine Koalition, Jesus ist absolut verlässlich und seine Rettung, das, was er für uns getan hat, wird immer und ewig Bestand haben, weil Jesus für immer regieren wird. Und dafür hat Jesus sein Leben gelebt, hat sein Leben gegeben. Er hat das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten und sind den Tod gestorben, den wir verdient haben. Und er ist gestorben, ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen auf den Thron und für uns zu regieren. Und Jesus lädt uns ein, ja, ihn als König anzuerkennen. Jesus lädt uns ein, ihn als Retter zu vertrauen, ihn anzurufen, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Und Jesus will uns nicht rumkommandieren. Das ist ja so schön, auch in der Gemeinde. Jesus schenkt uns verschiedene Gaben. Und wenn wir diese Gaben einsetzen, die er uns geschenkt hat, dann ist das kein hier Dienst, was man so nicht gerne macht, sondern dann macht man diesen Dienst und freut sich noch und wird auch dabei gesegnet. Also eine Win-Win-Situation, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir lesen sehr schön Johannes 3, Vers 16 folgende. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht gekommen, um all deine Sünden aufzuschreiben oder zu gucken, wie schlecht du bist oder was für einen Blödsinn du machst. Sondern Jesus ist gekommen, um dich zu retten, um dir zu vergeben, um dir beizustehen, um dich zu verändern, ja, weil er dich liebt, so wie du bist. Und wenn du glaubst, du bist eine unmögliche Person, Jesus kann dich nicht verändern, Jesus kann nichts in dir tun, dann stimmt das auch, ja, wenn du ohne Jesus unterwegs bist, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist nichts unmöglich. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Gott wendet sich dem Menschen liebevoll zu, errichtet sein Königreich, bringt Rettung auf diese Welt für dich und für mich. Ich möchte einfach einladen, wenn du das noch nicht sagen kannst, hier, Jesus Christus ist mein Herr und Retter, aber vielleicht möchtest du es. Vielleicht möchtest du auch dein Leben einfach verändern. Vielleicht bist du unzufrieden, wie du gerade lebst. Vielleicht gehst du gerade einen Weg, der nicht gut ist. Dann möchte ich einfach einladen, dich an Jesus zu wenden, in deinen Situationen und ihn einfach anzurufen als Herrn und Retter. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht einfach allein gelassen hast auf dieser Erde. Du siehst, ja, wie viel Schuld und Sünde wir auf uns laden, jeden Tag. Ich heute auch schon wieder als Papa und Ehemann. Und ja, ich bitte dich einfach um Vergebung für mich, bitte dich um Vergebung, ja, für uns Menschen, für uns als Gemeinde, dort, wo wir gesündigt haben. Und ich danke dir, dass du ja uns vergeben kannst, dass, ja, wenn wir Fehler machen, dass das ja nicht tragisch ist, dass es nicht der Weltuntergang ist, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, sondern du hast uns lieb und du vergibst uns und du startest immer wieder mit uns neu und du gibst uns immer wieder eine neue Chance. Und ich danke dir dafür, dass du unser Retter bist und ich danke dir, dass du unser Herr bist, der ja sein Königreich aufbaut, in dem wir leben dürfen, der dafür garantiert, dass wir ewiges Leben haben, der dafür garantiert, dass wir verändert werden, ja, bei dem nichts unmöglich ist. Und so bitte ich dich für mich und für uns heute hier, dass du das Unmögliche möglich machst. In Jesu Namen. Amen.